Gestern auf der Gemeindemitgliederversammlung bin ich gestartet mit Überlegungen, wie bekomme ich jemanden aus dem Kurs raus, aus der Beziehung zu Gott raus. Und ich habe 3 Gs genannt. Und das erste war genau das ähnliche Gebet: Wenn wir nicht mehr mit Gott reden, was bleibt dann noch von unserer Beziehung? Oder Gottes Wort, wenn wir nicht mehr auf Gott hören, welche Bedeutung hat er dann noch? Oder Gemeinschaft miteinander, wo bleibt diese Stärkende? Es gibt so einen Satz, der ist mir nachgegangen und der begegnet mir immer wieder, gar nicht im Blick auf Bibel oder Gebet. Wir bleiben im Gespräch. Ich weiß nicht, was ihr mit diesem Satz verknüpft. Bei mir hat er zwiespältige Gedanken und Gefühle ausgelöst. Zum einen, wir bleiben im Gespräch, signalisieren, naja, wir sind noch nicht fertig. Wir können das noch und wollen das noch fortsetzen miteinander. Wir bleiben in Kontakt. Es geht weiter. Oder, und das ist das andere, wir bleiben im Gespräch. Naja, das ist so eine Floskel, die das Gespräch eigentlich beendet. Da kommt nichts mehr nach. Da meldet sich keiner mehr. Das verläuft irgendwie im Sande. Eine unverbindliche Form einer Absage. Und dann überlegt mal weiter, warum reden wir eigentlich miteinander? Wollen wir nur Informationen austauschen? Nehmen wir Anteil am Ergehen des anderen? Interessieren wir uns für das, was vom Gegenüber kommt? Wie geht's dir? Und wie oft ist dieses Wie geht's dir auch nur durchgewunken? Oder gehört es einfach zu unserem Menschsein dazu? Wir sind auf ein Du hin angelegt. Und ich stelle es mir schwierig, wenn ich mich mit Martina nicht mehr unterhalten würde, wenn wir uns nur anschweigen würden, dann wäre da nichts mit Beziehung oder in den Familien, wenn da nicht miteinander geredet würde. Und das könnt ihr dann auf alle Bereiche ausdehnen, Mitarbeiterverständigung und. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das läuft. Corona-bedingt ist sicherlich manches schwerer geworden. Allein jetzt heute Morgen so diese Rückmeldung, die ich manchmal von euch bekomme während einer Predigt und jetzt, ich weiß, ihr seid zu Hause und ich bin hier. Auch das ist so ein Stück, ja, abgekappte oder gekappte Kommunikation. Aber ich merke auch, wie unterschiedlich die Bedürfnisse sind. Allein bei unseren Kindern. Der eine, der sich das gar nicht anders vorstellen kann, und ein anderer, da hörst du dann wochenlang gar nichts und das ist normal. Das ist kein Zeichen einer Krise. Wir bleiben im Gespräch. Ich möchte diese Formulierung aber auch im Blick auf das fortsetzen, wo du uns schon mit reingenommen hast durch auch dieses provokative Bild, Johannes. Im Blick auf Gott, sind wir im Gespräch mit Gott? Wir bleiben im Gespräch. In der Reihe Jesus nachfolgen geht es heute Morgen genau darum. Andererseits könnte ich ja sagen, Leute, das wisst ihr alles. Also, ein fröhliches Amen, ihr habt noch den Vormittag für euch und das war's. Nur, mir ist selber auch etwas dabei begegnet und deswegen dürft ihr mich noch aushalten, dürft ihr noch weiter zuhören. Auch wenn wir vielleicht meinen, wir wissen über ganz viel Bescheid und ich wage mal zu behaupten, und wie viel davon ist nur Theorie? Wie viel davon ist nur, ja, Wissen im Kopf, aber nicht im Herz und nicht in unseren offenen, empfangsbereiten Händen. Also, warum beten wir eigentlich? Oder warum beten wir eigentlich nicht? Beides. Ich weiß nicht, ob ich euch gleich eine Antwort auf diese Frage geben werde, aber ich möchte euch diese Frage zumuten. Warum betest du eigentlich? Was versprichst du dir davon? Oder warum betest du eigentlich nicht? Welche Gründe gibt es dafür? Und dazu ein für mich sehr markanter Text aus Lukas 11, ab Vers 1. Und ich lese uns den und ihr könnt ihn sehen. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger: Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: Bitte leih mir doch 3 Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen: Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Starke Worte, vielleicht auch ungewohnte Worte hier mit drin. Jesus nachfolgen, im Gespräch bleiben, keine Beten, keine Unverschämtheit. Oder vielleicht von dem Text her, doch so etwas. Ich habe das für mich aufgeteilt und zwar so in Beziehungsbegriffe oder emotionale Begriffe, beziehungsweise. Eigentlich wollte ich gar nicht zum Vater unser sagen. Aber mir ist aufgrund dieses ganzen Zusammenhangs zum Thema Gebet bewusst geworden, dass hier die Grundlage drin liegt. Gebet und Beten hängt von unserer Beziehung zu Gott ab. Wenn das nicht stimmt, dann rede ich auch nicht mit Gott. Es hängt davon ab, was für ein Gottesbild hast du eigentlich von Gott? Ist es ein drohendes? Ist es ein liebevolles? Ist es ein gleichgültiges? Punkt, Punkt, Punkt. Natürlich haben damals die Jünger Gebet gekannt. Das gehört zu ihnen, als in der jüdischen Tradition man betete. Das war Alltagsgebet, ja. Und dann kam hinzu, ich weiß nicht, ob ihr es noch habt, aber Jesus wurde beobachtet und die Jünger haben mitbekommen, das ist ihm unwahrscheinlich wichtig. Der betet immer wieder, der redet mit seinem Vater. Und aus dieser Beobachtung bei ihm und auch bei dem Johannes entsteht so etwas wie eine Sehnsucht. Das ist anders. Das möchte ich auch. Ich möchte auch so beten. Ich möchte auch eine solche Beziehung haben. So einen Umgang mit Gott. Und auch das Anreden Gottes als Vater war schon im Alten Testament bekannt. Nicht in dieser Intensität sicherlich. Mit dieser Absolutheit und Direktheit. Aber es gibt solche Anklänge. Wieder die Frage an dich, an euch: Wie bist du eigentlich mit Gott unterwegs? In welcher Beziehung stehst du zu ihm? Kannst du mit Vater etwas anfangen? Oder ist das vielleicht ein besetzter Begriff? Kann der Vater für dich sein? Oder hast du eine schwierige Vaterbeziehung erlebt? Mir hat es aufgrund meiner früheren schwierigen Beziehung zu meinem Vater geholfen, an der anderen Stelle anzusetzen, und zwar bei meiner Sehnsucht nach Vater, bei meiner Vorstellung von einem idealen Vater. Heute ist meine Beziehung zu meinem Vater eine ganz andere geworden. Gott sei Dank, es ist ein Geschenk. Aber damals war es für mich eine Hilfe. Ich habe eine Vorstellung, so stelle ich mir einen Vater vor. Und Gott ist dann noch 1000-mal besser als meine Idealvorstellung von dem besten Vater, den ich mir vorstellen könnte. Zu den Unterschieden beim Vater unser, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass es euch aufgefallen ist bei Lukas und bei Matthäus. Da fehlt was. Da sind Dinge anders. Da möchte ich wenig zu sagen. Allein das, mir wird daran deutlich, dass es nicht um eine Formel geht. Ein formales Beten. Wenn wir das auswendig können und das beten, dann ist es super. Nein, es ist so etwas wie ein Mustergebet. Es geht darum, dass wir etwas begreifen sollen, an dieser Art und Weise zu beten. Und es kann eine Hilfe sein. da wo wir sprachlos sind, da wo uns etwas fehlt. Und es ist verbindend, wenn wir es gemeinsam beten, als Gemeinde und über die Gemeinde hinaus, auch das. Aber das Spannende ist doch, vielleicht habt ihr es gemerkt noch einmal, es ist eine Zweiteilung in diesem Gebet. Zuerst geht es um Gottes Anliegen, ich nenne das einfach einmal so, und dann geht es um unsere Anliegen. Das heißt, um unsere Bedürfnisse, all das, was bei uns damit hineingehört. Also es geht um Gottes Name, es geht um Gott, sein Reich, bei Matthäus noch sein Wille, all das gehört hier mit hinein. Nicht zu Unrecht hat ein Martin Luther gesagt, das Vaterunser ist der größte Märtyrer, weil es so viel gedankenlos gebetet wird. Ich kenne das auch aus meiner Zeit oder so habe ich es manchmal empfunden. Ich muss vorsichtig sein. In der Landeskirche in meinem Heimatort. Das kam mir manchmal vor wie so ein zitiertes Gedicht. Und Amen und fertig. Und vielleicht haben wir das manchmal deshalb auch wirklich ausgeblendet. Es ist ein Märtyrer, ja. Aber jetzt nehmen wir das doch mal ernst, dieses Vaterunser, und überprüfen unsere Gebete, wie wir denn mit Gott unterwegs sind, anhand dieses Vaterunsers. Dann muss ich sagen, dass es relativ wenig um Gott geht, sondern oft geht es um uns. Es geht, wie oft beten wir, dass sein Name geheiligt werde, dass sein Reich kommen soll, dass sein Wille geschehen soll. Auch jetzt in dieser lukanischen Klammer, dass da nichts von deinem Wille drin steht. Aber wie oft geht es um Gott bei deinem Gebet, bei meinem Gebet? Und wie häufig sind wir unterwegs mit eben halt unseren Dingen, unseren Bitten, Fürbitten und. Prozentual, ich nenne keine Zahlen, aber mich hat das ein Stück erschreckt. Also, ich will das nicht bewerten. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns Gedanken darüber machen. Wie rede ich eigentlich mit Gott? Wie kann und soll mein Gebet aussehen, wenn ich wirklich mit Gott unterwegs sein will, im Gespräch sein will, im Kontakt bleiben will? Gott ist doch nicht nur Abladeplatz für meine Sorgen und Gott ist nicht nur ein Gegenüber für meine Wünsche und vielleicht sogar Vorschläge, die ich dann habe. Gott ist unser Vater, der uns liebt als seine Kinder. Ich weiß nicht, ob uns das noch durchgeht, ob das so selbstverständlich ist. Wie können und wollen wir auf diese Liebe unseres Vaters reagieren? Vielleicht müssen wir erstmal Stille halten, innehalten und uns geliebt fühlen. Das zulassen, einen Moment. Wie können und wollen wir gegenüber Gott unsere Liebe ausdrücken, ihn ernst nehmen, an seinem Reich nach unseren Möglichkeiten mitarbeiten, indem wir seine Anliegen zu unseren Anliegen machen. Jesus benutzt hier ein Beispiel aus dem Alltag, um den Jüngern deutlich zu machen, dass Gott, ihr Vater, eben halt viel, viel besser ist in seiner Liebe als irgendein guter Freund, der mitten in der Nacht gestört wird und der auf das Drängen dann drei Brote rausrückt. Aufgrund der orientalischen Gastfreundschaft war das eine vertrackte Situation. Da bekommt jemand Besuch unverhofft und man ist gastfreundlich. Nur was machst du, wenn du nichts mehr zu Hause hast? Dann erinnerst du dich an einen guten Freund, bei dem kann ich kommen, bei dem kann ich klopfen. Nur auch damals, in der aller Regel gab es dann nur Häuser, die aus einem Raum bestanden, wo die Familie gemeinsam drin schlief. Und das heißt, wenn der Vater aufstand, dann waren alle wach. Und die Türen, die waren auch nicht gut geölt. Das war auch noch mit Krach verbunden. Das heißt, wenn das alles so in euren Köpfen drin ist, dann könnt ihr euch vorstellen, das ist das, was Jesus beschreibt. Also eigentlich mit Unannehmlichkeiten verbunden. Und deswegen will er auch erst einmal abwimmeln. Das ist also eigentlich die Situation. Und doch, er wird es rausrücken. Er wird die Brote geben, um Ruhe zu haben. Es geht nicht darum, diese Feinheiten auszudeuten, sondern nur zu begreifen, dass Gott mehr ist als ein solcher Freund, dass Gott sich nicht sträubt, etwas herauszugeben oder zu reagieren, sondern dass Gott derjenige ist, der gerne gibt, frei gibt. Wir können ihm gar nicht die Tür einrennen, weil Gott, die Tür ist offen, da ist keine. Gott wartet auf unser Gebet. Er wartet auf unser Vertrauen. Und wie reagieren wir, wenn dein bester Freund, deine beste Freundin dich anruft und sagt, so, ich brauche deine Hilfe. Ich habe Leute vor Augen, wo ich genau weiß, da könnte ich anrufen, die würden hunderte von Kilometern fahren, wenn ich sage, ich brauche Hilfe. Da ist Not. Ich brauche ein Gegenüber. Oder denen wäre das auch völlig egal, wenn ich da anrufe und sage, ich brauche ein Gegenüber, hör mir mal zu. Das ist mir egal, um welche Uhrzeit. Gott ist noch viel bereiter als diese Leute, wo ich weiß, die dürfte ich stören. Also, wer einen solchen Freund hat, der hat einen kostbaren Schatz. Und wir haben ihn. Wir haben ihn in Gott. Gott ist mir. Also beziehungsweise, es hängt unwahrscheinlich viel dran, Gott als Vater, Gott als Freund. Ein zweiter Gedanke, der hier auch in dem Text sehr für mich drin vorkommt, verheißungsvoll. Jesus möchte seine Leute ermutigen zum Gebet, nicht per Druck, sondern sie wollen ja selber, da ist eine Sehnsucht da. Und wie kann dieser Sehnsucht Raum gegeben werden? Egal wann, egal wo, egal was, Jesus sagt, bittet, sucht, klopft an und es passiert etwas. Und nicht nur irgendetwas, sondern jeder wird es erleben. Verheißungsvoll beten heißt, bedeutet zu wissen, dass Gott mein Vater, dass Gott mein Freund, mein Gebet ernst nimmt. Und es kommt an. Es reicht eben nicht nur bis zur Zimmerdecke, auch wenn wir vielleicht manchmal das denken. Wenn ich bitte, dann wird er mir auch geben. Wenn ich suche, dann habe ich die Zusage, dass ich finden werde. Wenn ich anklopfe, darf ich sicher sein, Gott macht die Tür auf. Sperrangelweit auf. Ja, aber ich höre diese Bedenken geradezu, die sich hier ganz schnell melden. Ich bitte Gott doch schon so lange um das und es tut sich doch nichts. Da ist nichts. Ich höre nichts, ich merke nicht. Wie passt das dazu, zu dieser Verheißung? Gehöre ich nicht zu den Auserwählten? Nicht jeder, der gestern geimpft werden wollte, bekam auch die Möglichkeit einer Impfung. Irgendwann war das Kontingent erschöpft. Macht Gott auch sowas? Zu sagen, so heute habe ich so und so viele Anfragen gehabt, irgendwann ist voll, melde dich morgen wieder, passt mir nicht mehr in Kram? Nein. Aber wir merken, wie stark unser Beten davon abhängt, wie wir mit Gott unterwegs sind, wie wir Gott sehen. Oder ist da vielleicht etwas in meinem Leben, das mein Beten blockiert? Dinge, die ich festhalte, Schuld, die sich zwischen mich und Gott gestellt haben. Oder will Gott mich vielleicht auch darauf aufmerksam machen, dass ich ihn mit verkehrten Motiven instrumentalisieren will? Das heißt, ich versuche ihn mit Versprechen zu locken. Wenn du das machst, dann mache ich das. Ich verspreche dir etwas. Mir selber hilft es immer wieder, mir deutlich zu machen, wer ich bin und wer Gott ist. Mir deutlich zu machen, dass ich eigentlich aus einer Froschperspektive herausbete. Ich sehe gerade so weit, wie ich hüpfen kann. Also so wirklich ein sehr begrenzter Rahmen. Ich kann nicht weit gucken, weder zeitlich noch räumlich. Und ich weiß auch nicht immer, welche Auswirkungen das hat, was ich mir eigentlich vorstelle. Und wenn ich das im Bild sage, Gott ist derjenige mit der Adlerperspektive, der weiterguckt, der oben drüber steht, der eben halt über den nächsten Berg und den hinaus sieht. Er kennt sämtliche Konsequenzen und er liebt mich und er liebt dich. Und das heißt, auch dann zu sagen, dann vertraue ich dir. Das läuft gleich ganz anders. Aber ich nehme das ernst. Gott hört und er hört Gebet. Ja, Amen dazu. Die Frage ist also vielmehr die, vertraust du Gott? Vertraust du ihm, dass er dich liebt? Vertraust du darauf, dass er deinen Weg kennt? Vertraust du, dass er gute Gedanken für dich und über dich hat? Ich wurde an Jeremia erinnert. Dort heißt es, Kapitel 29, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das sage ich nicht nur im Rahmen von Corona, Amen dazu, sondern das wünsche ich mir an vielen anderen Stellen auch. Diesen Blick zu sagen, traue ich das Gott zu oder ist er der große Spielverderber? Also auch das. Und dann gehört dazu noch dieser Gedanke, vertrauenswürdig. Jesus werbt um Vertrauen. Er werbt um Vertrauen zu Gott mit, also die Vergleiche finde ich haarsträubend, überraschend, ungewöhnlich. Ein normaler, ein gesund denkender Vater, muss man ja heute dazu sagen, der würde nie auf die Idee kommen, seinem Kind, egal ob Sohn oder Tochter, statt einem Fisch eine Schlange zu geben oder statt einem Ei ein Skorpion in die Hand zu drücken. Lukas und Simon, ich kann mir das bei euch als Papas nicht vorstellen, um mal sowas ganz konkret werden zu lassen. Sagen so, ich gebe meinem Kind etwas, was ihm schadet, was gefährlich ist, was überhaupt nicht da reinpasst. Das kommt keinem in den Sinn. Das ist Blödsinn. Da denkt man überhaupt nicht dran. Und Jesus bezeichnet uns, und jetzt kommt das eigentlich, er sagt ja, und trotzdem, ihr seid böse. Das Etikett verpasst er uns. Wir sind böse. Und wenn wir schon als böse Menschen, ich bleib mal dabei, unseren Kindern nur Gutes geben wollen, wie viel mehr dann Gott? Und das ist das Stichwort. Wie viel mehr? Das ist das, was sich hier durchzieht. Wie viel mehr? Wie viel größer? Wie viel besser? Wie ganz anders ist Gott in seinem Umgang mit uns? Das ist der Schlüssel für unser Vertrauen zu Gott. Der Schlüssel für unser Beten. Vom Guten ist bei Matthäus die Rede. Lukas sagt etwas oder schreibt hier etwas, hält etwas fest vom Geist. Wie viel mehr will ich den Geist, dann will ich Heiligen Geist geben, denen, die darum bitten. Gott gibt sich selber. Er gibt seinen Heiligen Geist in unser Leben hinein, damit dieser Geist uns verändert, den Horizont weitet, den Kontakt enger werden lässt. Er hilft unserem Beten auf mit unaussprechlichen Seufzen. All das gehört mit hinein. Also Gott selber schafft sozusagen das Gegenüber, den Anknüpfungspunkt, damit wir empfänglicher werden für seine Maßstäbe, für seine Werte, für seine Sicht. Trauen wir das Gott? Traust du das Gott zu? Ist Gott für dich vertrauenswürdig? Dann rede doch mit ihm. Ganz einfach. Egal wann, egal worüber. Und wenn es übers Wetter ist, fürs Wäsche trocknen. Ich habe das schon mal erzählt im Norden, wo dann eine aus der Gemeinde wirklich sich mit Gott über ihre Wäsche unterhält. Pillepalle oder Vertrauen? Entscheide selbst. Ja, trau dich und schütte ihm all das aus, was du auf dem Herzen hast. Und dann überlass es ihm. Brauchst nicht mal Vorschläge zu machen. Der weiß, was passt. Der weiß, was gut ist. Der sieht weiter. Und dann nutze die vielen Gelegenheiten aus, mit ihm zu reden, weil er dich mehr als jeder andere liebt und lieben wird und immer geliebt hat. Ihr merkt, mit einem Mal kann Beten wirklich etwas ganz anderes werden. Nicht nur eine Pflichterfüllung, das macht man halt. Nein, Jesus nachfolgen heißt, von ihm zu lernen, wie ich mit meinem Vater umgehen kann. Wer er für mich sein kann. Kein Zwang, kein Muss, sondern vielleicht können wir dann verstehen, dass es für Jesus ein Bedürfnis war. Immer und oft mit seinem Vater zu reden, dass er vor allem anderen das gemacht hat. In seinem Alltag, fest integriert. Bleibst du, so gehe ich an den Anfang zurück, bleibst du mit Gott im Gespräch, aber jetzt nicht, wir sehen uns nicht wieder, wir reden nicht mehr miteinander, sondern im Gespräch aktiv. Oder vielleicht kommst du gerade jetzt erst ins Gespräch. Er wartet auf dich, er wartet auf dein Vertrauen. Und so lade ich auch noch einmal ein zum Gebet für Pastorenwechsel morgen Abend. Genau das ist so eine Möglichkeit, miteinander. Und ansonsten auch jetzt. Es wäre Raum für eine Gebetsgemeinschaft. Zu Hause stellvertretend werde ich jetzt mit uns beten. Jesus, ich möchte dir danken. Danken für das, was du damals deinen Jüngern gesagt hast. Danken für die Ermutigung und auch danken für das gerade Rücken meines Blickes. Es geht nicht nur um mich, um mein Leben, sondern dein Reich will gebaut werden, dein Reich wird gebaut weltweit. auch in schwierigen Zeiten, auch trotz Corona. Und wir bitten dich, dass du an diesem Reich mit uns baust und manchmal auch trotz uns. Und dass dein Wille wirklich geschieht. Wir wissen, dass in deiner Umgebung ist das ganz klar, aber hier auf Erden wird so wenig danach gefragt. Hilf mir und uns, dass ich anfange, deinen Willen zu tun und ihn im Alltag drin zu haben. Danke, Herr, dass du so viel größer bist. Und hilf, dass auch dein Name nicht einer von vielen ist, sondern der Name über allen Namen. Und dass in deinem Namen mein Leben geschieht, Gemeindearbeit geschieht. Danke, dass du uns mit an die Hand nimmst. Lehre du uns auch weiterhin zu beten, vertrauensvoll, zum Vater, zum Freund und zu dir als unserem Herrn. Danke, dass du an unserer Seite bist. Amen.